So, okay. Dann würde ich langsam gerne anfangen. Okay, hallo erstmal. Auch von mir, guten Morgen. Erstmal alle willkommen, die heute hier sind. Vielen Dank an den CCC für die Organisation und für alle, die das möglich gemacht haben hier. Mein Name ist Frederik Philipp Thiele. Ich halte heute einen Vortrag über Suchmaschinenpolitik mit dem Untertitel Google is watching you. Okay, was möchte ich euch heute erzählen? Dabei möchte ich jetzt erstes darauf eingehen, wie sieht es überhaupt mit der Bedeutung von Suchmaschinen aus? Was haben Suchmaschinen heutzutage überhaupt für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft und wie werden sie überhaupt genutzt? Warum sind Suchmaschinen so wichtig? Ich denke, ein Großteil von euch wird entsprechend die Suchmaschinen nutzen, kennt das Ganze nicht anders, wird bei jeder Frage im normalen Leben Google fragen, aber wirklich darüber nachgedacht, was dahinter steckt oder was das Ganze bedeutet, werden die wenigsten. Danach möchte ich auf die Schwachstellen von Suchmaschinen eingehen, möchte entsprechend aufzeigen, wo liegen Schwachstellen, wo ist da Nachbesserungsbedarf, wo liegen auch gravierende Fehler. Danach möchte ich mal darauf eingehen, wie sieht es überhaupt mit Zensur aus, wo findet innerhalb von Suchmaschinen entsprechende Zensur statt. Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Was sammelt so eine Suchmaschine überhaupt für Daten über mich? Und wie werden diese Daten entsprechend verwendet? Oder was wird mit diesen Daten gemacht? Wie habe ich überhaupt die Möglichkeit, Einfluss auf diese Daten zu nehmen? Und als Letztes möchte ich noch kurz dann auf ein paar Alternativen eingehen, was sich dort auf dem Markt entsprechend so entwickelt, was es dort noch gibt. Okay, Kapitel 1. Dazu erstmal ein kleines Zitat. Warum sind Suchmaschinen so wichtig? Gut, das Zitat ist zwar schon von 2001, wird sich aber eigentlich nur im positiven Sinne mittlerweile verändert haben. Und nach diesem Zitat sucht jeder Amerikaner, der Suchmaschinen benutzt, mindestens 13 Mal pro Monat. Wobei ein Drittel sucht dabei fast jeden Tag. Und dieser Suchprozess dauert im Durchschnitt 1,5 Stunden pro Woche. Wobei das im Durchschnitt 15 Minuten pro Tag sind. Das heißt, ich verbringe 15 Minuten am Tag damit, Informationen im Internet zu suchen. Und das entsprechende Mittel dafür, um diese Informationen zu finden, ist für mich eine Suchmaschine. Gut, ich möchte aber leider noch ein bisschen weiter vorne anfangen, auf einer gewissen theoretischen Ebene, um mal zu zeigen, wie tiefgehend diese Bedeutung eigentlich in der heutigen Informationsgesellschaft ist. Dazu fange ich erstmal mit einer kleinen These an. Neues Wissen ist eigentlich immer eine Weiterentwicklung von vorhandenem Wissen. Das heißt, niemand von uns, der irgendwelche neuen Ideen, tolle Gedanken oder was auch immer hat, hat diese Gedanken, weil er aufsteht und sie ihm plötzlich eingefallen sind, sondern er hat sie, weil er altes Wissen verknüpft und weil er aus diesem alten Wissen immer weiter neues Wissen entwickelt. Gut, wie sind wir überhaupt zu diesen Informationen gekommen? Wie haben sie sich in der Geschichte entwickelt? Dazu haben wir zuerst, vor der Erfindung der Schrift gab es nicht die Möglichkeit, irgendwelche Informationen weiterzugeben, irgendwelche Informationen zu transferieren, irgendwelche Informationen zu speichern. Das hat sich dann mit der Erfindung der Schrift recht früh geändert. Es gab ja erst die ersten Schriftzeichen, aus denen dann so langsam die ersten Handschriften und so entstanden sind. Und es gab endlich die Möglichkeit, Informationen zu speichern und auch zu übertragen. Gut, das war noch relativ mühselig, weil wenn man sich mit einem Freund treffen wollte und ein Buch lesen wollte, musste man immer die schweren Steinplatten mitschleppen. Aber darauf wurde 105 nach Christus das Papier, das erste Papier erfunden oder die Vorläufer davon. Dadurch entstand endlich die Möglichkeit, Informationen zu speichern oder auch leicht zu übertragen und die Möglichkeit, Sachen zu initiieren, also Listen aufzuschreiben, welches Papier ist wo, welche Information ist wo gelagert. Auf die Erfindung des Papiers kam es dann nach über 1000 Jahren später zu den Gründungen der ersten Universitäten. Die Universitäten waren damals die Wissenssammlungen unserer Gesellschaft. Das heißt, immer mehr wurden die Informationen an gewissen Punkten zentralisiert gesammelt. Durch die Erfindung des Buchdrucks entsprechend, durch die beweglichen Letter, wurde das Ganze viel billiger und diese ganze Distribution des Ganzen wurde immer schneller und immer kostengünstiger. Dann als nächstes kam die Bibelübersetzung, wodurch das Ganze entsprechend billiger wurde und für denjenigen zugänglich. Das heißt, nicht mehr die Sprache war nicht mehr Latein, sondern die Sprache war jetzt die Landessprache der jeweiligen Leute und die Leute konnten entsprechend diese Informationen verstehen. Das allgemeine Volk hatte quasi Zugriff auf die Informationen. Gut, es ging dann im 19. Jahrhundert weiter mit der Erfindung von Telefonen und Telegrafen, die dann schon es möglich machten, auch über längere Entfernungen Informationen sehr schnell zu transferieren. Vorher mussten immer noch Informationen auf einem materiellen Wege verschickt oder versendet werden. Kurz später kamen dann die Möglichkeiten, auch Ton und entsprechend Video zu speichern. Die Weiterentwicklung davon waren Radio und Fernsehen, mit der das Ganze auch übertragen werden konnte. Und dann als letzter Schritt das ARPANET oder entsprechend, was daraus wurde, das Internet, was ein Medium bildete, in dem Zeit und Raum entsprechend unbedeutend wurde. Es war nämlich sowohl möglich, wie in den Universitäten, Bibliotheken, große Mengen von Daten zu speichern, aber es war auch möglich, diese Daten innerhalb von Sekunden zu transferieren, was natürlich bei entsprechend Radios und Fernsehen nur im begrenzten Maße möglich ist. Gut, demnach möchte ich einmal erst Bibliotheken mit dem Internet vergleichen, weil meiner Meinung nach sind Bibliotheken der Vorläufer von dem, was heute das Internet ist. Früher haben wir versucht, immer mehr Bibliotheken aufzubauen, sie haben sich immer mehr verteilt und mittlerweile gibt es in jeder Stadt, in jedem Ort quasi eine kleine Dorfbibliothek, in der Wissen zentralisiert gesammelt wird, indem ich als normaler Bürger Zugriff auf verfügbares Wissen habe. Gut, das ist die erste Sache, die Kapazitätsvoraussetzungen. Dabei möchte ich die Bibliothek mit einer Art Kirche vergleichen. Die Bereitstellung aller nachgefragten Informationen ist gar nicht möglich. Allein schon aus irgendwelchen Platzgründen, aus physikalischen Gründen. Das ist entsprechend möglich. Ich habe entsprechend das Problem, diese Bücher erst überhaupt zu kaufen, diese Bücher dahin zu kriegen, diese Bücher dort zu archivieren, zu sammeln. Es wird nie möglich sein, auf alle Informationen Zugriff zu haben. Das Internet hingegen funktioniert ähnlich wie ein Bazar. Es ist eine dezentralisierte Architektur und jeder hat weltweit, in Anführungsstrichen, soweit er Zugriff zu den entsprechenden Medien hat, Zugriff darauf. Die Kapazitäten sind quasi grenzenlos. Das heißt, sobald jemand weitere Informationen in das Internet einstellt, kann jeder auf diese Informationen zugreifen. Gut, das nächste sind die Zeitvoraussetzungen. In der Bücherei braucht man entsprechend Zeit für die Suche, muss erst in die Bücherei gehen oder braucht Zeit zum Übertragen dieser Informationen, damit sie überhaupt erst in diese Bibliothek kommen. Beim Internet hingegen hat man den sofortigen Zugang. Man hat trotzdem noch die Abhängigkeit von entsprechenden Suchmaschinen-Updates natürlich, aber darüber später. Dann die Zugangsvoraussetzungen. Bei der Bibliothek gibt es Mitgliedschaften. Ich muss dafür Gebühren zahlen. Ich muss mich entsprechend an die Strukturen halten, an die äußerlichen Vorgaben. Es gibt soziale, religiöse und regionale Barrieren. Das heißt, so findet man in entsprechenden Ländern weniger Informationen über gewisse Religionen. Teilweise werden die sogar zensiert oder ähnliche Dinge. Dann ist auch die Geschichte meiner Privatsphäre. Alles wird entsprechend aufgeschrieben, wird entsprechend mitgelockt, quasi alle Informationen, an denen ich interessiert bin. Und dadurch entsteht auch eine sehr langsame Verbreitung. Beim Internet dagegen haben wir den weltweiten Zugang, bedingt durch die Technologie und dadurch auch eine sehr schnelle Verbreitung. Bei der Aktualität des Ganzen haben wir bei den Bibliotheken natürlich das Problem, dass Informationen sehr schnell veralten. Gerade heutzutage. Was kauft man sich heute für Bücher? Man will möglichst zeitaktuelle Informationen haben. Es wird immer wichtiger. Also gehe ich hin und kaufe mir aktuelle Bücher, die aber meistens schon veraltet sind, sobald ich sie habe, weil es dann schon neuere Informationen eventuell gibt. Der Autor hat keine Möglichkeit, ein Update durchzuführen oder entsprechend diese Informationen zu erneuern. Im Internet hingegen ist es kein Problem. Jeder kann diese Informationen, soweit er es will oder für nötig hält, auf dem neuesten Stand halten. Dann die Vernetzung des Ganzen. Es gibt in Bibliotheken keinerlei Keywords oder nur sehr wenige. Es ist ein großer Index, wo alle Bücher aufgelistet sind und wenig aufeinander verwiesen wird. Im Internet hingegen hat man durch die entsprechende Linkstruktur und durch die Struktur des Netzes allein schon riesige Informationsnetze, die sich immer weiter vernetzen. Als nächstes kommen die Qualitätskriterien. Da ist einmal die Idee überhaupt der Auswahl. Was wird überhaupt ausgewählt? Was kommt überhaupt in eine Bibliothek? Was wird überhaupt in einer Bibliothek zugelassen oder was wird auch zensiert? Der große Vorteil dabei ist, dass es oftmals anerkannte Werke sind. Das heißt, die Qualität wird auch im positiven Sinne überprüft. Das heißt, nicht jeder kann irgendetwas schreiben, was in der Bibliothek zu finden ist, sondern die Informationen sind meistens qualitativ geprüft. Als nächstes kommen die Preiskriterien. Bibliotheken sind entsprechend teuer, preisabhängig von der großen Auswahl und Beliebtheit. Das heißt, es ist auch eine Geldfrage. Das Internet ist entsprechend billig und der Preis definiert sich eigentlich nur durch die reine Übertragung der Daten. Gut, so viel dazu. Nur das Problem ist, ich habe gerade davon gesprochen, dass wir eine dezentrale Struktur haben im Internet. Wir haben eine dezentrale Struktur von Informationen. Die Informationen befinden sich an ganz verschiedenen Stellen im Internet. Nun ist die Frage, wie kann ich auf diese Informationen überhaupt zugreifen, wenn ich die Adresse der Information nicht weiß? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die sich in den letzten Jahren gebildet haben. Einmal entsprechende Linkverzeichnisse, die von entsprechenden Editoren oder entsprechenden Freiwilligen per Hand eingepflegt werden und entsprechend organisiert werden. Ich habe dafür nur simple Suchfunktionen und aufgrund des Aufwandes, einfach aufgrund der Größe des Internets, ist es nicht möglich, alle Seiten zu haben, sondern wir haben nur einen kleinen Index, auf den ich zugreifen kann. Im Gegenzug dazu haben wir die Suchmaschinen. Suchmaschinen suchen Dokumente automatisch, suchen durch das Netz und finden Informationen automatisch. Es findet keine weitere Organisation der Daten so gesehen statt. Man kann nur eine Volltextsuche innerhalb dieser Daten anwenden. Vorteil dabei ist natürlich, man hat einen entsprechend großen Index. Gut, wie haben sich solche Suchmaschinen überhaupt entwickelt? Weil das Thema ist ja seit der Entstehung des Internets 1989 und des ersten Browsers 1990 ist ja noch kein altes Thema. Das heißt, wir reden jetzt quasi über 14 Jahre, in denen sich das Ganze entwickelt hat. Dabei hat als erstes die Suchmaschine Lycos mit einer Indexgröße damals von sage und schreibe 45.000 Dokumenten, was im Vergleich zu heute, wenn wir gucken, ein bisschen weiter unten, dass Google 8 Milliarden Seiten zurzeit initiiert hat, sehr lächerlich wirkt. Aber es war der Anfang davon. Darauf hat Yahoo angefangen, hat ein entsprechendes Linkverzeichnis, das was heutzutage noch aktuell ist und viel genutzt wird, rausgebracht und hat damit seinen Erfolg begründet. 1998 hat Microsoft dann auch gemerkt, dass Internetsuche vielleicht ein interessantes Thema ist und ist da eingestiegen. 1999 startete auch Google seinen ersten Suchservice. Und wenn wir heute, knapp 5 Jahre später gucken, was daraus geworden ist, hat dieser Index von Google mittlerweile 8 Milliarden initiierte Seiten erreicht. Quasi das Wissen der Welt. Gut, nun werfen wir mal einen Blick auf den Suchmaschinenmarkt. Wie sieht das überhaupt aus? Wenn wir den Suchmaschinenmarkt 1999 angucken, sehen wir eigentlich Yahoo mit einem recht großen Anteil von 50%, was damals noch daran lag, dass die Volltextsuche nicht so weit ausgereift war und viele Leute einfach auf diese Linksammlungen zurückgegriffen haben. Es gab ja damals auch diese gelbe Seiten fürs Internet quasi immer, wer das noch kennt, mit entsprechend riesendicke Bücher, mit entsprechenden Linklisten. Und das heißt, die Suche im Volltext war noch nicht so ausgereift, dass sie wirklich sinnvoll war, dass sie oft Probleme mit sich brachte. Wir haben dann viele kleinere, die sich die restlichen 50% eigentlich oft aufteilen. Und wenn man mal so durch die Namen guckt, sieht man viele Namen, die man damals mal gehört hat, aber von denen man jetzt schon lange nichts gehört hat. Okay, schauen wir uns mal den Suchmaschinenmarkt heute an. Da haben wir erstmal Google, ich schalte nochmal zurück, die 1999 noch keinerlei Marktanteil hatten, weil sie dort gerade standen sind, und heutzutage einen Marktanteil von 60% haben. Yahoo ist sehr geschrumpft, kann gerade noch seine 20% halten, und an dem Rest hat sich eigentlich, ja, es sind eigentlich nur einige wenige übrig geblieben, die noch einen gewissen Marktanteil haben. Nun werfen wir darauf mal einen genaueren Blick und schauen mal, wie das überhaupt aussieht. Das Teure an einer Suchmaschine ist quasi das Crawlen, also quasi das Durchsuchen des Internets, quasi das Initiieren der ganzen Daten und das Füttern des eigenen Suchindexes. Das Problem ist, viele Suchmaschinen machen das gar nicht selber, sondern es gibt dort entsprechende Abhängigkeiten. Wir sehen jetzt zum Beispiel bei Google hier oben, wo man entsprechend sieht, an welche anderen Suchmaschinen Google entsprechend seine Daten verteilt. Oder hier unten Yahoo, die eigentlich dasselbe machen und ihre Daten auch an einen Großteil anderer Suchmaschinen verteilen. Und das sind eigentlich die einzigen beiden großen Suchmaschinen, die zurzeit das Internet selber durchsuchen. MSN fängt jetzt gerade an, eine eigene Suchmaschine noch aufzumachen, die das Internet selber durchsucht, die halt wirklich einen eigenen Index erstellen. Aus dem Grund ist es eigentlich zum Teil wirklich egal, wo ich suche, weil ich kriege eh dieselben Informationen, weil sie auf demselben Index beruhen. Gut, nun gucken wir uns den Suchmaschinenmarkt ein bisschen genauer an und stellen wirklich fest, dass Google dann schon einen Marktanteil von 64% hat, wenn man diese Beziehung mal zusammennimmt. Yahoo kommt auf 22%, MSN auf 10% und die anderen teilen sich gerade mal 4%. Wobei das internationale Werte sind, in Deutschland ist Googles Anteil noch bei weitem größer, also da spricht man wahrscheinlich dann von ca. 80% oder mehr. Gut, dann komme ich zum zweiten Thema, und zwar die Schwachstellen von Suchmaschinen. Das heißt, ich wollte jetzt erstmal einen kleinen Überblick geben, warum sind diese Suchmaschinen überhaupt so wichtig? Und genau das ist ja so gerade die Sache, wenn man es vor allem sieht, gerade als Student, was ich bin, man geht nicht mehr in Bibliotheken, man sucht nicht mehr auf altem Wege und sucht nicht auf altem Wege nach Informationen. Der erste Schritt ist, man geht ins Internet und sucht dort seine Informationen. Alles, was ich dort finde, wird entsprechend in Anführungsstrichen für Wahrheit gehalten. Und das ist ja eigentlich auch das Problem. Die Frage ist nun, wo sind entsprechend diese Schwachstellen und was entwickelt sich eigentlich aus dieser starken Fokussierung auf solche Suchmaschinen in Bezug auf den Wissenszugang? Okay, schauen wir uns erstmal an, wie Leute überhaupt suchen. Dabei nutzen 85,2% der Suchmaschinen-User nur die erste Ergebnisseite. Das heißt, es wird gar nicht groß geguckt, was gibt es alles für Ergebnisse, sondern es werden nur die ersten drei Ergebnisse quasi angeklickt, der Rest interessiert eh nicht. Dann 77,6% der Nutzer suchen nur einmal pro Suchsitzung. Das heißt, wenn ich nicht auf meine ersten zwei Suchbegriffe quasi, die ich eingebe, was finde, dann lasse ich es halt, weil dann habe ich die Suche nicht befriedigt und das Thema interessiert mich nicht mehr anscheinend. Dann ist die nächste Sache, die durchschnittliche Wortanzahl pro Suchanfrage beträgt 2,3 Worte. Das heißt, der normale User versucht gar nicht seine Informationen, seine Suchanfrage detailliert zu stellen, detailliert zu überlegen, nach welchen Suchbegriffen könnte er suchen, sondern er gibt eigentlich nur an, gibt zwei Stichwörter an, die Suchmaschine muss daraus entsprechend seine Informationen aus seinem Kopf quasi ablesen. Sozusagen Baum und Apfel und ich warte, dass ich entsprechende Informationen kriege. Und das nächste ist, dass 79% aller Suchanfragen keine booleschen Operatoren beinhalten. Das heißt, die Leute sind sich gar nicht bewusst, was es für Möglichkeiten gibt, Suchmaschinen zu benutzen. Dass man Begriffe ausschließen kann, dass man nur auf gewissen Seiten suchen kann und ähnliches. Okay, dazu erstmal, wie ist eigentlich so eine Suchmaschine aufgebaut? Nur damit man einen groben Überblick kriegt. Wir haben auf der einen Seite das Internet. Dazu hat man dann eine ganze Reihe von verschiedenen Crawlern, die das Internet durchsuchen. Diese Crawler initiieren das ganze Web, lesen die ganzen Internetseiten, arbeiten sie auf und schreiben sie entsprechend in die Datenbank. Diese Datenbank wird dann stellt quasi den Mittelpunkt dar und wird auf der anderen Seite sind entsprechend die User. Die User greifen auf entsprechende Webserver zu, stellen ihre Suchanfragen, die von diesem Webserver dann in die Datenbank gestellt werden und an User weitergereicht werden. Also ein komplett zentralisiertes System. Gut, das ist jetzt nur mal der Aufbau von Google. Im Endeffekt sieht das bei Google genauso aus. Da oben sind entsprechend die Crawler. Gut, die Datenbankstruktur und ähnliches ist natürlich ein bisschen umfangreicher. Und unten rechts sieht man entsprechend die Suche. Das heißt, vom System her ist es genau dasselbe. Es gibt eigentlich zurzeit keine andere Möglichkeit, so eine Suchmaschine wirklich zu organisieren. Nun sind wir bei dem ersten Problem, nämlich die Suchmaschine als Zeitfalle. Vorhin gesagt, es ist immer wichtiger, dass Wissen möglichst zeitaktuell an uns hereintritt. Es ist immer wichtiger, dass wir wollen uns über aktuelles Geschehen informieren. Oder auch dadurch, dass die Entwicklung eigentlich heutzutage immer schneller vorangeht. Veralten Informationen immer schneller. Es gibt immer neue Erkenntnisse. Ich suche zum Beispiel heutzutage nach einer Krebstherapie und möchte mich darüber informieren und möchte natürlich die aktuellsten Informationen finden, weil das ein wichtiges Thema für mich ist. Gut, das Problem ist aber, wenn ich eine Seite selber erstelle, habe ich hier oben einmal die Erstellung der Seite. Danach dauert es erstmal mindestens einen Monat, bis die Seite überhaupt durchsucht wird von einer entsprechenden Suchmaschine, wenn sie das überhaupt tut, aber dazu mehr. Und danach dauert es noch, auch zwei Monate oder mehr, bis entsprechend die Suchmaschine ihren Datenbankindex überhaupt updatet. Das heißt, es wird erstmal alles durchsucht und irgendwann, Monate später, wird entsprechend dieser Index auf den neuesten Stand geschaltet. Und dadurch haben wir überhaupt das Problem, dass wir teilweise sehr veraltete Informationen bekommen, wenn wir suchen. Wir bekommen gar nicht die neuesten Informationen. Wir bekommen gar nicht die neuesten Informationen über die neueste Krebstherapie, die mich vielleicht heilen könnte. Nein, ich bekomme die Informationen, die jetzt schon mehrere Monate alt sind und die vielleicht schon nachweislich falsch sind. Gut, da unten das nächste Problem. Google oder auch andere Suchmaschinen durchsuchen nur Seiten, die sie über irgendwelche Links finden. Das heißt, die Suchmaschine interessiert es gar nicht, wenn ich meine Seite bei ihnen anmelde oder wenn ich ihnen sage, hey Leute, ich habe da eine schöne Seite, wollt ihr die nicht in euren Index aufnehmen? Nein, das interessiert sie gar nicht. Es geht darum, dass ich von anderen Seiten verlinkt werden muss. Erst dann sucht eine Suchmaschine nach meinen Daten. Dabei gibt es dieses Open Directory, DEMOS. Das ist sozusagen dasselbe wie Yahoo, quasi ein riesengroßes Linkverzeichnis, auf dem Google zum Teil aufsetzt. Und dieses Linkverzeichnis, da habe ich die Möglichkeit, entsprechend meine URL zum Beispiel hinzuschicken und zu sagen, hey, hier ist meine neue Seite. Die Seite wird dann von entsprechend menschlichen Autoren geprüft. Das kann, x plus y Monate dauern, also wirklich längeren Zeitraum dauern. Dann dauert es nochmal, bis diese Daten überhaupt von diesem DEMOS wieder rausgegeben werden. Und diese Daten nimmt Google dann und fügt sie in sein Update ein. Das heißt, erst dann kann es sein, dass ich überhaupt gefunden werde. Es kann sein, dass meine Seite erst in mehreren Jahren quasi gefunden wird, weil dieser Zeitraum so langsam vorangeht. Gut, nun mal ein bisschen zu der Technik. Wie funktioniert Google überhaupt? Warum ist Google eigentlich so erfolgreich geworden? Das heißt, jeder hat sich natürlich gefreut, 1999, da kam eine Suchmaschine, die hatte kein dickes Portal, da musste ich keine riesen Seite mit meinem Modem runterladen. Nein, es war eine Seite, die war klein und schlank. Ich musste meine Suchbegriffe einlegen und wurde fündig. Und vor allem das große Argument der ganzen Leute war, die Suchergebnisse waren besser als bei anderen. Doch woran liegt das? Das liegt an der Technik hinter Google. Google hat die Idee gehabt, oder die Erfinder von Google, einen sogenannten PageRank für jede Seite zu berechnen. Der PageRank setzt sich dadurch zusammen, dass man sagt, jede Seite im Internet hat quasi eine Stimme. Diese Stimme kann sie durch Links irgendwelchen anderen Seiten geben, weil wenn sie auf andere Seiten verlinkt, hält sie den Inhalt wohl für gut. Hier haben wir mal so ein Beispiel. Dieser PageRank ist eine Zahl zwischen 1 und 10. Jedenfalls gibt Google ihn nur zwischen 1 und 10 nach außen heraus. Das ist eigentlich eine logarithmische Berechnung, die viel, viel komplizierter ist. Aber so nach außen hin werden nur diese Zahlen 1 bis 10 rausgegeben, um diesen PageRank zu bewerten. Und jetzt gucken wir uns mal dieses Beispiel an. Da haben wir eine Seite, die hat diesen PageRank 10 und die verweist auf zwei Seiten, die entsprechend den PageRank 5 haben. Verweist auf zwei andere Seiten. Diese Seiten kriegen automatisch den PageRank 5. Das Beispiel ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Gucken wir uns das zweite Beispiel an und wir haben zwei Seiten, die entsprechend einen PageRank von 5 haben, die verlinken beide auf eine andere Seite, die dadurch den entsprechenden PageRank von 10 bekommt. Der große, und so versucht Google halt Popularität abzubilden. Das heißt, es wird versucht, quasi ein, Google nennt es selber, demokratisches Wahlsystem zu machen. Leute oder andere Seiten können quasi über ihre Links andere Seiten als populär oder qualitativ hochwertig wählen. Gut, das Problem natürlich ist, ist natürlich eine Schwierigkeit mit dieser Qualität, weil die Großen, wenn jetzt eine Seite wie Yahoo auf mich verlinkt auf ihrer Startseite und Yahoo hat einen PageRank von 10, dann würde meine Seite einen PageRank von 9 bekommen. Das heißt, meine Seite würde Google in ihren Suchergebnissen als sehr, sehr wichtig ansehen. Das Problem ist nur, warum hat Yahoo ein größeres Stimmrecht, als wenn ich mit einer Seite mit PageRank 2 oder 3 auf eine Seite verlinke und sage, und damit auch aussage, dass sie eine höhere Qualität haben. Das heißt, die Großen werden dadurch immer größer und immer reicher und die Kleinen haben es immer schwierig, überhaupt groß zu werden. Und das nächste Problem dabei ist, dass der PageRank entsprechend auch künstlich manipuliert werden kann. Ich habe hier unten mal so einen kleinen Ausschnitt aus ein paar eBay-Auktionen rausgeschnitten, wo man mal sieht, dass entsprechende Links von solchen hochgewerteten PageRank-Seiten von Google entsprechend richtig für bares Geld gehandelt werden. Das ist eine richtige Handelsware geworden. Das heißt, Suchqualität ist damit nicht mehr nur eine Qualitätsfrage, sondern ist eigentlich eine Geldfrage. Gut, da sind wir gleich beim Thema, weil das nächste Problem ist, dadurch, dass Google hat sein Verfahren oder ihr Verfahren, wie sie diese Suchen ranken, wie sie ihre ganzen Suchergebnisse bewerten, nie öffentlich preisgegeben quasi. Es gibt nur das Urpaper, nach dem Google damals gebaut wurde, 1998. Aber entsprechend haben ganz viele Leute rund um die Welt herausgefunden, wie sie diese Suchergebnisse manipulieren können, wie sie hingehen können und selber ihre eigenen Seiten pushen können. Da haben wir das Google-Bombing, bei dem zum Beispiel einfach Links auf andere Seiten gesetzt werden unter entsprechenden Keywörtern. Und dann werden plötzlich die Seiten unter diesen Keywörtern gefunden, dazu später mehr. Wir haben versteckten oder unsichtbaren Text auf den Seiten. Wir können unsere Seiten mit entsprechenden Keywörtern füllen, die gar nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Wir können unsere Metatext mit irgendwelchen Keywörtern füllen. Wir können entsprechend versteckte Links auf unsere Seiten packen. Wir können irgendwelche Mirror-Seiten aufsetzen. Es gibt entsprechende Gateway- oder Doorway-Pages für entsprechende Suchmaschinen, die auch den Rank entsprechend fördern sollen. Dann entsprechende Redirects auf andere Seiten, auf Unterseiten oder auch Geschichten, dass einfach Leute wirklich tausende Domains kaufen und eigentlich nur auf eine Seite verweisen. Dann das Cloaking, bei dem man hingeht und sagt, für den User-Agent der Suchmaschine, wenn sie hingeht und die eigentliche Seite durchsuchen will, wo man eigentlich hingeht und sagt, okay, die Suchmaschine kriegt eine ganz andere Seite zu sehen als der User. Und diese Seite ist entsprechend darauf optimiert, der Suchmaschine quasi zu gefallen. Dann haben wir das Code-Swapping, was auch nichts anderes eigentlich, also es ist ein ähnliches Verfahren wie das Cloaking. Sobald die Seite initiiert ist, wird erst eine Seite online gestellt mit entsprechend optimiertem Code und diese wird danach, sobald die Suchmaschine sie initiiert hat, wieder gelöscht und gegen die richtige ausgetauscht. Oder entsprechendes Link-Spamming. Aber man sieht, es gibt viele, ich möchte das nicht genau in den Einzelheiten erklären, aber es gibt viele, viele Suchanfragen, die liefern heutzutage keine sinnvollen Ergebnisse mehr. Jeder wird das erinnert haben, er gibt bei Google irgendetwas ein oder bei einer anderen Suchmaschine und bekommt eigentlich nur eBay-Links, irgendwelche Werbelinks oder irgendwelche 0,90-Angebote. Ganz interessante Sachen entstehen dann daraus, wo das zum Beispiel mal bewusst genutzt wurde, unter dem Stichwort Miserable Failure. Wurde halt angefangen, auf entsprechende gewisse Leute zu verlinken. Daraus ergab sich dann, wenn ich nach diesem Suchbegriff suche, dass entsprechend die Biografie von dem Herrn George Bush an Stelle 1 ist, obwohl in seiner Seite selber er sicher nie davon spricht, dass er ein Fehler wäre. Dasselbe funktioniert nicht nur bei Google.com, das funktioniert auch entsprechend für andere Länder. Das heißt, wir können zum Beispiel auch nach dem italienischen Äquivalent dazu suchen. Und die sind jetzt einige Beispiele, die ja noch vielleicht ganz lustig sind. Aber im Endeffekt, was dadurch passiert und wie dadurch entsprechend dieser Index zugespammt wird und warum für den normalen User dann keine sinnvolle Nutzung dieser Suchmaschinen mehr möglich ist, wird dadurch, denke ich, ein bisschen klar. Das nächste Problem der Suchmaschinen ist entsprechend die Analyse von entsprechendem Text, die semantische Suche. Das Problem ist, dass der PageRank keine Kriterien ist, ein globales Kriterium. Alle Dokumente werden gleich bewertet. Das heißt, es wird keinen Unterschied gemacht, wenn entsprechende Worte in einem Text vorkommen, werden sie alle gleich bewertet. Es wird nicht überprüft, wie weit macht das überhaupt Sinn, welchen Inhalt hat die Seite überhaupt, weil das heutzutage technisch noch sehr problematisch ist. Dadurch haben wir zum Beispiel das Problem, wenn wir jetzt nach Troja suchen, finde ich nur Informationen über den entsprechenden Film, der im letzten Jahr lief. Aber ich möchte vielleicht keine Informationen über den Film haben, weil der gerade aktuell und in einem Jahr populär ist, sondern ich möchte eigentlich Informationen über das klassische Troja. Die finde ich nicht. Wenn ich jetzt an die Statistik von vorhin zurückdenke, dass die Leute sich nur die ersten Seite der Suchbegriffe anschauen, sind wir jetzt schon bei dem Thema, dass niemand mehr was über das klassische, dass der normale User nichts mehr über das klassische Troja finden würde. Für ihn ist es gelöscht quasi. Gut, wie könnte sowas entsprechend funktionieren? Es gibt bereits Ansätze, um entsprechend so eine semantische Suche umzusetzen. So gibt es zum Beispiel, wie in diesem Beispiel mal die Analyse, wenn ich nach Java suche und mal nicht irgendwas programmieren will, dass entsprechend eine Analyse möglich ist des Textes und dass man feststellt, okay, in diesem Beispiel mit Cup, Java und Kaffee geht es wohl darum, dass Java im Zusammenhang mit Kaffee gebraucht wurde und es diesmal nicht um Programmieren geht, sondern um leckeren Kaffee. So, dann das nächste Thema ist dann die Zensur und die Abhängigkeit von Suchmaschinen. Das Problem ist ja, dass heutzutage Suchmaschinen riesige Unternehmen sind. Die sind in zig verschiedenen Ländern, haben sie ihre Sitze und haben damit Abhängigkeiten von jeglicher Regierung eigentlich auf dieser Welt. Das Problem ist, wie geht man mit diesen Abhängigkeiten um oder was entstehen dadurch auch für Probleme? In Anführungsstrichen auch, was für eine Zensur entsteht dadurch? Dadurch ist natürlich der Kommentar, dass Google immer sagt, dass sie nicht böse sind. Evil is whatever Sergey says is evil. Der Sergey ist entsprechend einer der Gründer von Google. Das heißt, was einer der Gründer von Google für gut oder böse hält, ist gut oder böse. Natürlich ein sehr zweifelhaftes Statement. Wenn ich mir das Ganze jetzt mal angucke, und ich habe davon jetzt mal einige Beispiele, sind wir bei dem ersten Beispiel. Ich suche jetzt nach den Gefängnisbildern aus dem Irak. Wenn ich bei Yahoo suche, finde ich 332 Bilder. Suche ich bei Google, finde ich 2 Bilder. Was durchaus die Frage zulässt, ob das nicht entsprechend eine Zensur ist. Google teilte dazu mit, dass ihre Bildersuche völlig veraltet sei und in den letzten Monaten im Bereich der Bildersuche von einigen Konkurrenten abgehängt wurden. Nur die Sache ist, warum gibt eine Firma wie Google das zu, obwohl es in anderen Fällen bei anderen Bildsuchen nicht so ist und man durchaus aktuelle Bilder bei Google finden kann. Und selbst wenn es nur eine Zeitfalle wäre, wäre es trotzdem ein Problem für unsere Gesellschaft, weil dieses Thema ist entsprechend jetzt aktuell. Es gibt einen entsprechenden Zeitpunkt, in dem das Thema aktuell ist, an dem der Informationsbedarf für den Bürger dabei besteht. In 2 Jahren interessiert keinen mehr das Thema, dann sucht auch keiner nach den Bildern danach. Aber gut, es gibt mehrere Beispiele davon. Nehmen wir mal das nächste Beispiel, nehmen wir mal die Internetzensur in China. Im September 2002 wurde der Zugriff auf Google in komplett durch die chinesische Regierung entsprechend gestört oder entsprechend blockiert. Was passierte dabei? Die Leute von Google haben sich sehr schnell ans Telefon gesetzt und haben versucht, mit den chinesischen Autoritäten zu verhandeln. Es wurde darauf gesagt, 4 Tage später war die entsprechende Seite von Google wieder in China verfügbar. Google selber hat gesagt, sie haben sich mit China geeinigt, haben aber nie etwas an ihrem eigenen System verändert. Nur Fakt ist, dass entsprechend chinesische Nutzer, sobald sie auch entsprechende, in Anführungsstrichen, in China verbotene Suchbegriffe suchen, zensiert werden. Das heißt, sobald sie auf einen dieser Links klicken, werden sie zu entsprechenden Regierungsseiten umgeleitet und bekommen einfach nur eine entsprechende Warnmeldung. Und sollten sie das sollten Sie nach Such gesucht haben, dann wird auch Ihr Internetzugang oder der Zugriff auf Google für einige Stunden einfach gesperrt. Sie können gar nicht mehr suchen. Nun ist natürlich wieder die Frage, wie weit man auch aus Googles Idee in solchem Sinne Kompromisse machen muss und sagen muss, okay, es ist besser, gewisse Informationen zur Verfügung zu stellen zu können, als gar keine zur Verfügung zu stellen zu können. Doch da ist einfach das Problem, China ist der weltweit am stärksten wachsende Internetmarkt. Und das Problem ist einfach, würde sich das eine Firma wie Google entgehen lassen wollen? Dazu gibt es ein entsprechendes Beispiel. Das Lustige war, es gab eine Seite, die so aus Spaß die Idee Mirror mal sehr wörtlich genommen hat und mal einen wirklichen Mirror, wie man auf dem Bild sieht, von Google erstellt hat, auf dem wirklich alles links herum ist. Diese Seite ermöglichte China während dieser Blockade entsprechend auf Google zuzugreifen und zu suchen, weil die Seite wurde nicht geblockt. Und mit einem entsprechenden Spiegel war es dann möglich, die Suchergebnisse doch zu lesen. Oder gehen wir auf das nächste. Zensur von Scientology-Kritikern. Auch jetzt zum Beispiel aus dem Jahr 2002, wo einige Seiten, die sich kritisch mit Scientology auseinandersetzten, die wollten Scientology weghaben. Das Problem ist, die Seiten kamen jetzt einige aus den Niederlanden oder aus anderen Ländern, in denen Scientology keine Möglichkeit hatte, sie auf dem rechtlichen Wege in dem Land zu verbieten oder gegen vorzugehen. Entscheidend war dabei aber, wie Scientology dann vorging. Scientology hat dann vor amerikanischen Gerichten, wollten sie dagegen klagen, dass Google damit ihre Copyright-Gesetze verletzt, weil entsprechend diese Seiten Zitate aus Scientology-Texten beinhalteten. Damit war Google gezwungen, entsprechend diese Seiten aus dem Index zu entfernen. Das heißt, Kritik von Scientology war damit quasi auch gestorben. Gut, aber nur wollen wir mal bei uns gucken, wie sieht das überhaupt hier in Deutschland aus? Wenn ich mir das Grundgesetz angucke, dann steht da, dass jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort und Schrift frei zu äußern und als letztes eine Zensur findet aber nicht statt. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken und man bei google.de und google.com nach dem Wort Jude sucht, dann hat man das Problem, gab es einen sehr interessanten Fall, dass bei google.com gab es die Seite jewwatch.com, die entsprechend eine judenverachtende Seite ist und die entsprechend auf Platz 1 war in den Google-Suchergebnissen eine ganze Zeit. Darauf gab es einen entsprechenden Aufschrei und entsprechende Beschwerden darüber, wobei Google klar das Statement hatte, das ist unser Algorithmus, das funktioniert so, wir manipulieren nichts an diesen Suchergebnissen. Darauf ist eigentlich was Lustiges entstanden. Darauf haben wirklich Hunderte oder Tausende von Seiten unter dem Begriff Jude auf die Wikipedia verlinkt. Deswegen ist die Wikipedia entsprechend an Platz 1 gekommen. Das heißt, das System, es hat schon funktioniert, dass sich dieses System quasi selber bereinigt hat zum gewissen Teil. Google hat darauf entsprechend hier einen entsprechenden Kommentar hingebaut, dass entsprechend schwieriges oder zweifelhaftes Material entsprechend in den Suchergebnissen gefunden werden kann bei diesem Suchbegriff. Doch wenn ich mir jetzt die Seite in Deutsch angucke, die deutsche Version, dann finde ich die Seite nicht. Und das nicht, weil sie in den Suchergebnissen nicht gefunden werden sollte, sondern weil diese Seite einfach zensiert wird in Deutschland. Weil ich diese Seite nicht sehen soll als Deutscher. Entscheidend dabei ist gar nicht nur, dass sie zensiert wird, sondern entscheidend dabei ist auch, dass ich nicht darauf hingewiesen werde. So schön wie das hier oben in der google.com-Version ist, dass entsprechend darauf hingewiesen wird, so wenig passiert ist in der deutschen Version. Genauso zweifelhaft ist dann daneben, wenn man sich die Anzeigen daneben anguckt bei Google, dass man sowohl bei google.com als auch bei google.de entsprechend eine Anzeige findet, sind Juden normal? Was die Frage ist, wie weit das nicht auch zweifelhaft wäre. So, das nächste ist, wo wir gerade bei dem Thema bleiben, sucht man nach dem Begriff White Power in google.de und google.com. So findet dasselbe statt. Es findet hier bei google.com keinerlei Zensur statt. Ich kann zweifelhafte, rechtsradikale Seiten angucken. Sie werden gefunden. Ich kann die Seiten besuchen. Auf google.de werden die Seiten nicht gefunden. Entscheidend dabei ist gar nicht die Zensur an sich, sondern entscheidend ist dabei, ich werde auch nicht darauf hingewiesen. Ich werde zensiert, ohne darauf hingewiesen zu werden. Mir werden einfach Informationen vorenthalten. Oder jetzt nochmal ein Beispiel, was das Ausmaß noch kritischer zeigt. Es gab wohl eine linksradikale Zeitschrift, die einen Leitfaden zur Behinderung von Bahntransporten in Bezug auf den Castortransport rausgebracht hat. Das Problem ist dann, dass entsprechend auf Druck der Deutschen Bahn AG diese Seiten aus dem Index von Google entfernt werden mussten, weil sie entsprechend für die Bahn feindlichen Inhalt enthielten. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Entsprechend dabei ist das Lustige eigentlich, dass selbst die Bahn selber sieht, dass sie nicht denken, dass das was mit den Suchergebnissen an sich zu tun hat oder dass die Manipulationen dadurch gestiegen wären, sondern die Manipulationen führen sie direkt auf den Castortransport zurück, sagen selber, okay, die Leute wissen eh, wie das geht, die entsprechend an solchen Castortransporten versuchen, die Schienen zu manipulieren. Und im Endeffekt ist die Zahl der Anschläge sogar in den letzten Jahren eher gefallen als gestiegen. Oder wir gucken uns einfach mal die Zensur bei MSN an. MSN hat jetzt angefangen und will seinen eigenen Suchdienst groß pushen. Sie haben 300 Millionen Dollar ausgegeben, um eine eigene Suchmaschine, die selber das Internet durchsucht, zu entwickeln. Das Problem ist, wenn ich jetzt auf der deutschen Seite nach Sex suche, dann wird mir gesagt, bei der Suche nach Sex werden möglicherweise sexuelle Inhalte ausgegeben. Gut, das habe ich jetzt auch gehofft, aber davon mal abgesehen. Hier findet genauso eine entsprechende Zensur statt. Suche ich aber genauso in der deutschsprachigen Version unter der Schweiz, unter MSNCH oder auch unter der österreichischen Version, dann ist das kein Problem, dann wird das entsprechend gefunden. Google gibt MSN gibt in Deutschland entsprechend an, dass diese Zensur stattfindet, aufgrund neuer deutscher Jugendschutzrichtlinien und so weiter. Nein, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Wenn jetzt die kleinen jugendgefährdeten Leute nicht mehr nach Sex suchen können, dann suchen sie halt nur nach ihrem Taschengeld. Und was finden sie? Auf einem der ersten Plätze das Hobbyhurenverzeichnis. Also wie gut diese Zensur dann funktioniert oder wie sinnvoll sie wirklich ist, möchte ich dann doch stark in Frage stellen. Oder auch bei dem Suchbegriff Adolf Hitler bekomme ich die Suche, bei der Suche nach Adolf Hitler werden möglicherweise sexuelle Inhalte ausgegeben. Gut. Das wollte ich wiederum nicht sehen. Aber entscheidend ist, dass hier ein Thema, was eigentlich gesellschaftlich normal betrachtet wird, was in Deutschland keinerlei Grund hat zur Zensur, wenn ich allgemeine Informationen über Adolf Hitler suche, hier zensiert wird und es wird mir keinerlei Informationen gegeben. Es wird mir keinerlei Grund gegeben, warum entsprechend zensiert wird. Also hier ist wirklich zu hoffen, dass dass keine Beta-Version mehr von der MSN-Suche ist, dass bis dahin noch einiges an diesen Zensurfiltern getan wird. Nur hier sieht man gerade mal sehr deutlich, wie offensiv, gut, diese Suchmaschine ist in der Entwicklung, wie offensiv diese Fehler noch sein können oder wie offensiv diese Zensur stattfindet. Bei Google, die sicher ein sehr ausgereifteres System haben, merke ich das als normaler User gar nicht, weil mir fällt es gar nicht auf, ob jetzt die Seite weiter unten gerankt ist oder überhaupt in den Suchergebnissen vorkommt, wenn ich die Seite nicht kenne. Okay, dann gehen wir mal weiter. Gucken uns jetzt mal den Datenschutz an. Denn wenn wir uns angucken, wie oft Leute entsprechend bei Google suchen oder bei entsprechend anderen Suchmaschinen und wie viele Daten sie dort entlassen, ist wirklich mal die Frage, was passiert mit diesen Daten? Wie wird mit diesen Daten umgegangen? Oder was sind das überhaupt für Daten, die sammeln über mich? Okay, dann gucken wir jetzt erstmal. Google ist nicht nur Google. Als die Gründer von Google 1998 entsprechend ihre Idee zu Google veröffentlicht haben, ihr Konzept vorgestellt haben, war die Geschichte, dass sie selber in ihrem ursprünglichen Paper sagten, naja, Suchmaschinen und Advertising und entsprechend die Suchinteressen des eigentlichen Benutzers, naja, das passt nicht so ganz. Wenn wir uns jetzt aber die Geschäftszahlen von Google angucken und gucken, wie viele Millionen an Gewinn Google jedes Jahr verdient und dann überlegen, dass das entsprechend hauptsächlich durch Werbung oder Ähnliches geschieht, dann frage ich mich, wo dieser Widerspruch mittlerweile geblieben ist. Dann gehen wir nochmal ein Stück weiter und gucken uns jetzt mal aus dem Jahre 2004 ein entsprechendes Zitat von dem Google-CEO Eric Schmidt an. Der sagt, "We are trying to make Google a place where people live online." Das heißt, Googles Ziel ist quasi, mir alles zu bieten, was ich im Internet brauche. Ich brauche keine anderen Seiten mehr, ich brauche nur noch Google. Und wenn wir uns das mal genau angucken, was Google in letzter Zeit macht, dann geht es genau dahin. Denn Google ist nicht mehr nur Google. Google hat entsprechende News-Dienst. Google hat mit ihrem Frugel entsprechendes Shopping-System zum Preisevergleichen und Ähnlichem. Google hat jetzt im April einen eigenen Free-Mail-Service aufgemacht. Google hat die Seite blogger.com gekauft. Google hat zig weitere Firmen in Bezug auf Fotoverwaltung und Fotoarchivierung aufgekauft. Das heißt, Google ist nicht mehr die kleine Suchmaschine mit dem kleinen Fenster, in die wir drei Begriffe eingeben und glücklich werden, sondern Google ist mittlerweile ein ganzes Imperium, was entsprechend mehrere tausend Angestellte in verschiedensten Ländern auf der ganzen Welt hat. Okay, ich möchte mal auf ein paar von diesen kleinen Beispielen eingehen, um mal zu zeigen, was dort wirklich für Daten gesammelt werden und was da wirklich passiert. Entsprechend im April stellte Google entsprechend vor und sagte, okay, wir machen einen entsprechenden Free-Mail-Service, richten dafür, bieten euch ein 1 Gigabyte großes Postfach und ihr müsst nie wieder eure E-Mails löschen. Ihr könnt alle E-Mails, die ihr je kriegt, immer behalten. Hört sich toll an. Man war glücklich, hat sich gefreut drüber quasi. Doch wenn man ein bisschen genauer anguckt, war die nächste Geschichte, dass entsprechend automatisierte Systeme die E-Mails der User lesen und entsprechend zu den E-Mails Werbeeinblendungen machen. Das heißt, Google liest meine E-Mails, analysiert, was ich gerade will, was gerade mein Ziel ist und macht das entsprechend, wertet das entsprechend aus und gibt es als Werbung an. Es gab sogar Fälle, wo ein von einem Rechtsanwalt, der selber mit dem Gmail rumgespielt hat und bei dem die Fußzeile in seinen offiziellen Anwaltsschreiben, inklusive den Rechnungen und Ähnlichem, immer Werbung von der Konkurrenz rechts an der Seite ausgelöst haben. Also der kann seine Rechnung nicht mehr getrost an Gmail-Kunden verschicken. Und das nächste ist, was für detaillierte Profile können überhaupt überstellt werden? Google kann entsprechend anfangen und kann die E-Mails meiner letzten, ja, mittlerweile seit fast einem Jahr, meine E-Mails lesen und kann genau auswerten, mit wem ich wann geredet habe, was ich geschrieben habe, was meine Ziele waren, was ich vorhatte, wie auch immer. Google wüsste zum Beispiel, dass ich heute hier stehe, wenn ich Gmail nutzen würde. Und das nächste Problem sind diese entsprechenden sozialen Netzwerke, die daraus entstehen. Google weiß, mit wem ich rede, mit wem ich schreibe. Google weiß wiederum, mit wem dieserjenige schreibt. Das heißt, es werden genau solche Strukturen, genau solche sozialen Netzwerke abgebildet. Also für jeden Geheimdienst wäre das ein entsprechender Traum. Und entscheidend ist auch für mich, selbst wenn ich kein Gmail-Nutzer bin, aber wenn ich meine E-Mails an irgendwelche Gmail-Kunden schreibe, werden meine E-Mails auch analysiert, ohne dass ich je irgendwie diesem System zugestimmt hätte oder entsprechend gesagt hätte, ich will das. Gut, danach haben wir die Google Toolbar. Die Toolbar ist einfach ein kleines Tool für den Internet Explorer, was die Sucherfahrung, die Suchexperience für den User verbessern soll, womit er weitere Optionen hin und her hat. Entscheidend ist, dass diese Toolbar bei jeder geöffneten Seite, die ich in meinem Browser öffne, entsprechend mitloggt, eine Suchanfrage an Google schickt und sagt, hey, User so und so möchte jetzt die und die Seite öffnen, schick mir mal ein paar Informationen darüber. Das heißt, Google kann genau mitloggen, wenn ich diese Toolbar nutze, wann, zu welcher Uhrzeit ich welche Seite benutzt habe, über welche Suchbegriffe ich sie gefunden habe und ähnliches. Selbst wenn ich die Seite nicht mal mit Google gefunden habe. Und dadurch kann natürlich wieder auch ein genaues Benutzerprofil, ein genaues Bewegungsprofil von mir im Netz erstellt werden. Wo bewege ich mich im Internet? Gut, jetzt gucken wir uns mal die Datenschutzhinweise von Google an. Google gibt zu, jetzt bei der Google Toolbar, entsprechende Datenschutzhinweise, sagt Google schon, okay, Google sammelt eventuell Daten. Das ist ein tolles Feature für den Nutzer und entsprechende Verkaufsstrategie dahinter. Die Datenübertragung kann natürlich jederzeit ausgeschaltet werden. Okay, hört sich erstmal nett an. Schauen wir mal weiter. Jetzt gibt es seit Oktober 2004 die Google Desktop-Suche. Das heißt, ein kleines Programm, was ich auf meinem Rechner installiere, was nichts anderes macht, außer alle meine Daten, meine ganzen pornografischen Darstellungen, meine entsprechenden Word-Dokumente, alles, was ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe, auf meinem Rechner initiiert und entsprechend zur Suche bereithält. E-Mails, Instant-Messenger-Protokolle, Internet-History, Text und so weiter. Nun ist das Problem, dass es zum Beispiel möglich wurde dadurch, entsprechende Webmail-Sitzungen, wenn ich Online-Banking gemacht habe oder Webmails verschickt habe, dass Google die in meine History initiiert hat. Das heißt, selbst wenn ich nicht mehr eingeloggt war und jemand anderes in meinem Rechner gewesen ist, musste er nur suchen und hat entsprechend meine E-Mails wieder im Klartext gefunden oder meine Kontonummern oder ähnliches. Dann die nächste Sache. Diese Daten werden unverschlüsselt einfach in einer Handvoll von Dateien gespeichert, sodass jeder hingehen kann und sich gar nicht meine ganze Festplatte kopieren muss. Er muss sich nur diese drei Datendateien kopieren und weiß entsprechend alle Informationen über mich und kann sie entsprechend auslesen, weil sie entsprechend da drin gespeichert sind. Und vor wenigen Tagen wurde sogar bekannt, dass es eine Möglichkeit gab, von externen Rechnern auf meine entsprechende Suche in meinem Desktop zuzugreifen. Das heißt, von extern gab es die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und meine Daten zu durchsuchen. Okay, das war sicher nur ein Sicherheitsfehler. Google hat den behoben. Nur wie Google das behoben hat, ist schon wieder die nächste Frage. Google hat ein Update gemacht, ohne nachzufragen. Ich habe das bei mir installiert, um es halt zu testen entsprechend. Und plötzlich habe ich die Nachricht darüber gelesen und habe festgestellt, wie Update? Okay, das ist bei mir auch installiert. Es findet keinerlei Nachfrage darüber statt. Das heißt, ich werde nicht nachgefragt, willst du irgendwelche neuen Daten von uns haben? Dürfen wir das überhaupt? Das heißt, Google kann prinzipiell auf meinem Computer irgendwelchen Programmcode ausführen, was auch immer Sie wollen. Ich kann es nicht kontrollieren, wenn ich dieses System nutze. Das nächste sind die Google AdWords. Google AdWords ist ein System, das Werbekunden erlaubt, Werbeeinblendungen zu bestimmten Suchbegriffen zu kaufen. Mittlerweile nutzen das System 100.000 werbetreibende Unternehmen. Und das ist so eine der Haupteinnahmequellen von Google. Als nächstes gibt es dieses AdSense. Das ist auch ein kostenloses Angebot für Webseitenbetreiber, die einfach sagen, okay, Google darf auf meine Seite Werbung einblenden zum Kontext meiner Seite und ich kriege dafür auch ein paar Cent. So kaufen die sich quasi entsprechende Webmaster ein, für so ein paar Cent für sie Werbung zu machen. Das Interessante dabei ist wieder, dass durch dieses AdSense bekommt Google die Möglichkeit, die Nutzer auch zu tracken. 100.000 User, die auf irgendwelchen Seiten sind, ohne entsprechend Google benutzt zu haben, können entsprechend getrackt werden und es kann entsprechend genau festgestellt werden, wo sie auf welchen Seiten sie sich bewegen, ohne dass sie je Google genutzt haben oder irgendwas mit Google zu tun haben wollen. Interessant ist natürlich, was daraus halt für Profile entstehen können, wie detailliert die sind. So, und nun eigentlich das Entscheidende und was diese ganzen Beispiele, die ich jetzt erklärt habe, eigentlich zusammenführt. Google benutzt entsprechende Cookies. Dieses Cookie, was Google benutzt, läuft erst im Jahre 2038 aus. Das heißt, Google kann die nächsten 34 Jahre entsprechend mitprotokollieren, was ich im Internet tue. Google vergibt mir dafür innerhalb dieses Cookies quasi eine eigene ID. Diese ID ist auf mich als User bezogen oder primär auf meinen Computer. Und entsprechend wird durch die eindeutige ID jede Suchanfrage, die ich in den nächsten Jahren mache, entsprechend getrackt und kann entsprechend mir zugeordnet werden. Dazu ein kleines Statement. Ich mag es nicht, dass Google-Cookies von heute erst in 35 Jahre verfallen und dass meine Suchergebnisse inklusive der peinlichen erfasst werden. Gut, das nächste sind wir beim entsprechenden Datenschutz von Google. Da ist die Sache, dass Google die Daten nutzt für alle Services und alle Partner. Also das ist jetzt die allgemeine Google-Datenschutzerklärung. Für alle Services und alle Partner. Das heißt, entsprechend Google kann diese Daten an alle möglichen Firmen, Kunden, mit denen sie was machen, entsprechend weitervergeben. Als nächstes kommt entsprechend der Google-Datenschutz. Wodurch es möglich wird, Sie können auch die Daten entsprechend da speichern, wo Sie wollen. Das heißt, es ist egal, in welchem Land entsprechend Sie die Daten speichern wollen. Das Problem ist, ich bin nicht bereit, entsprechend diese Daten weiterzugeben. Aber ich bin dafür quasi verpflichtet, wenn ich Google nutze, dass ich sage, okay, ich gebe meine Daten weiter. Sie können diese Daten zusammenfügen. Sie können aus Ihren allen Diensten entsprechend ein genaues User-Profil für mich erstellen, können das in Ihre Werbekunden quasi weitergeben. Jetzt gucken wir uns das mal an. Google hat entsprechende Cookies zum Verknüpfen der Daten. Google hat eine Toolbar, mit der Sie meinen Suchverlauf sammeln können. Google weiß, was für Interessen ich habe, weil ich Ihre News lese. Google weiß, was ich kaufen will, weil ich Ihre AdWords nutze. Ich nutze Ihr Gmail und ich kriege ein genaues User-Profil darüber, über meine sozialen Netzwerke, mit wem ich zu tun habe. Dann entsprechend Suchprofile. Was suche ich? Woran bin ich interessiert? Die Deskbar untersucht meinen Computer selbst. Oder das Google untersucht meine Konsumgewohnheiten. Und es gibt noch viele weitere davon. Und das Entscheidende ist, wenn man sich mal dieses Zitat hier unten durchliest, dass Google eigentlich sagt, ihr Ziel wäre es quasi, man könnte sich vorstellen, dass ich quasi einen Chip in meinem Kopf habe und sobald ich an irgendeine Suchanfrage denke, flüstert mein Handy mir das ins Ohr. Haben wir das entsprechende Problem. Wie weit soll diese Überwachung wirklich gehen? Okay, man sieht wirklich an so Kommentaren auch von bekannten Leuten, solche Sachen wie, Google weiß wahrscheinlich, was du das letzte Mal dachtest, schwanger zu sein, welche Krankheiten deine Kinder hatten und wer dein Scheidungsanwalt war. Und das ist kein Witz, das ist wirklich ernst gemeint. Das sind wirklich Daten, die aus sich die entsprechenden Suchanfragen und sowas ableiten lassen. Okay, ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe jetzt viel auf Google quasi rumgehackt und das ist bei anderen Firmen nicht anders. Google ist nämlich nicht die einzige dabei. Bei Amazon ist es genauso. Amazon hat Produktkategorien, hat Verkäuferverhalten, Verkäuferprofile. Amazon hat eine eigene Kreditkarte, eigene Suchmaschine und ein eigenes Affiliate-Netzwerk. Das heißt, Amazon macht eigentlich genau dasselbe und dass sie genauso über verschiedene Dienste die Daten von ganz verschiedenen Sachen tracken und zu einem zusammenpacken. Okay, Amazon ist dann noch schlimmer, wenn wir uns mal die Suche von Amazon angucken. Weil mit Amazon, wenn ich die erweiterten Suchfunktionen nutzen will, habe ich genau das Problem, dass ich die Daten, dass ich mich zur erweiterten Suche einloggen muss bei Amazon. Nun ist das Problem, das werden alle meine entsprechend zu meinem User-Account hat Amazon eben meine Kreditkartennummer, meinen Namen, meine Adresse. Nun speichert Amazon auch entsprechend ab, welche Daten, nach welchen Daten ich suche. Und hier mal so ein kleines Beispiel, nach was für, in Anführungsstrichen, feindlichen Sachen ich suchen könnte, was dadurch passiert. So, und jetzt noch zusammengefasst, noch ein paar letzte Sätze. Was dadurch entsteht, ist durch diesen entsprechenden Patriot Act in den USA, ist das Problem, dass alle Firmen verpflichtet sind, auf Verlangen entsprechender Regierungsstellen alle gespeicherten Userdaten an diese weiterzugeben. Dabei ist der Verdacht hinreichend. Die Firmen sind nicht verpflichtet über das Vorhaben oder sind nicht, denen es nicht mehr erlaubt, mir als User mitzuteilen, wenn entsprechend die Regierung an meinen Daten interessiert wäre. Google, Amazon oder Fluglinien, Kreditkartenfirmen, alles sowas speichern ihre Daten zentral in den USA. Das heißt, die USA hat damit den Zugriff auf einen Großteil der Profile der ganzen Weltbevölkerung. Die Folgen dieser Handlung, das ist hier eigentlich ein sehr gutes Zitat, die Folgen jeder Handlung sind schon der Handlung beschlossen, von George Orwell. Was eigentlich entsprechend sagt, dass es eigentlich jetzt egal ist, wie weit diese Daten zurzeit genutzt werden oder wie weit diese Daten zurzeit ausgewertet oder wirklich diese Profile detailliert erstellt werden. Entscheidend ist, dass diese Daten da sind. Man muss sich überlegen, was solche Datenlisten zum Beispiel im Dritten Reich anrichten hätten können. Oder wir überlegen uns nur mal, wie entsprechende die Musikindustrie oder ähnliches entsprechend an Daten von Leuten interessiert wäre, die entsprechend jetzt nach, in Anführungsstrichen, in ihrem Sinne illegalem Content gesucht haben. Okay, das war's dann. Dann erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ansonsten, wenn noch Fragen und Anregungen sind, freue ich mich darüber. Vielen Dank.